Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo.
Ronald, kurzer Blick zurück aufs letzte Jahr. Wie hast du denn für dich ganz persönlich diese Corona-Zeit erlebt?
Schrecklich eingeschlossen, sozialer Kontaktverlust, Ängste gepaart mit, wo geht das hin? Neuland für meine Familie, für jede Familie, für meine Tochter. In Erwartung, wann gibt es endlich für alle die Impfungen? Wann ist diese Corona-Zäsur wieder vorbei? Werden die Folgen schlimm sein für die Generation meines Kindes, die in diesen Jahren oder in diesen Monaten so viel mitmachen müssen, was sie großartig machen? Und wie geht's weiter in der Zukunft? Wird es wieder eine Zeit ohne Masken geben?
Und wie hast du dann selbst diese Zeit der Lockdowns eben auch mit deiner Familie und Kind verbracht? Hast du da Dinge für dich und euch so neu entdeckt? Ich sag mal, Kochen, Malen, Heimwerken?
Das Spannende ist, wenn ich jetzt zurückblicke, gibt es eine Entwicklung, saß man noch schweigend mit jeder mit seinem Laptop. Plötzlich mit der freien Zeit, man musste zusammen in einem Raum verbringen, bis es dann wieder dazu führte, dass man die Laptop beiseite legte oder das iPad und plötzlich erwischte man sich wieder dabei, dass man Brettspiele gemacht hat, dass man miteinander gesprochen hat. Man hat sich wieder kennengelernt, im Positiven wie im Negativen. Und dann kam wieder die neue Entwicklung, dass man dann aufgrund der Länge dieser Zäsur plötzlich dann dessen wieder überdrüssig wurde und gar nicht mehr wusste, wann gibt es denn Licht am Ende des Tunnels, wann tritt denn eine Normalität wieder ein oder die Antwort, die noch nicht kam, ist denn eine Normalität wieder absehbar? Also mittlerweile haben wir schon einen sehr, sehr langen Zeitraum. Das schlug dann irgendwann um aus. Es hat auch gute Seiten, dass man wieder mal mit sich beschäftigt und mit seiner Familie. Man redet plötzlich wieder miteinander, weil man plötzlich im gleichen Raum sitzen muss. Mhm. Und es gibt dann aber jetzt auch wieder dann zum Schluss bei vielen Familien, man liest dann, wie die häusliche Gewalt steigt und, dass die Leute dessen überdrüssig werden und dass sie quasi sich wie auf Freigang fühlen in einem Gefängnis, wenn sie raus dürfen, allerdings wie eine Gefängnisrunde mit Maske. Und man sehnt sich zurück, wenn man irgendwie Serien sieht. Man schaut ja alles, was die Streaming-Plattformen anbieten, was es gibt. Und hat gefühlt auch schon alles angeschaut. Und da sieht man plötzlich Szenen, wie mehrere Leute in vollen Bars ohne Mundschutz feiern und trinken, miteinander reden. Und man fragt sich selber, wann habe ich denn das letzte Mal in einem Restaurant draußen gegessen? Als das jetzt wieder anfing und Berlin plötzlich so voll war, jeder Stuhl draußen war belegt, alle hatten sie ihre Zertifikate dabei, ihre Tests. Ich kam gerade nach Beendigung der Serie Warten auf den Bus aus Brandenburg und fuhr an dem ersten Freitag, als die Gastronomie wieder aufmachen durfte. Und es war so ein großartiges Gefühl. Man hat die Menschen wieder gesehen, die miteinander reden durften, weil sie getestet waren. Und man merkte erstmal, was das ausmacht, wie diese soziale Kompetenz des Miteinander, wie das fehlt und wie wichtig das für einen selbst und für die Menschen allgemein ist.
Also viele sagen ja auch, dass diese Zeit, so schlimm sie war, sie irgendwie dankbarer und demütiger für die kleinen Dinge des Lebens gemacht hat. Geht dir das auch so?
Absolut. Absolut. Festzustellen, wie gut wir es hier eigentlich haben. Auch das, was man nicht mitbekommt oder was man mitbekommt. Auf der einen Seite ist es großartig, dass unsere Forschung so weit ist, BioNTech. Wie toll wir doch in relativ kurzer Zeit doch schon ein Medikament in unserer Forschung entwickeln konnten oder entwickelt haben, zeigt doch eigentlich, wie gut wir es haben. Ich bin verunsichert und gleichzeitig manchmal auch versichert und denke, es muss ein Ende haben. Die Leute sind diszipliniert. Ich habe Hochachtung vor meiner Tochter und deren Generation. Meine Tochter ist 12. In einem Alter, wo der erste Kuss kommt, die erste Freundschaft, die Erwachsener sind in der Zeit als manch wirklich Erwachsener. Und ich denke, wir wissen noch gar nicht, was die Auswirkungen dessen, dass die sie jetzt schon seit knapp 2 Jahren so zurückhalten müssen und auf wichtige Elementare wie Küssen, wie Anfassen, sich umarmen, verzichten müssen und gerade dabei sind, sich sexuell zu entdecken, Partnerschaften und das in der Gesellschaft und man vermag noch nicht es erklären zu können.
Wann und womit hast du denn dann wieder angefangen zu drehen?
Ich habe angefangen zu drehen mit der zweiten Staffel von Warten auf den Bus.
Ja.
In Tessin von euch, vom RBB. Mhm. Da war ich fertig und hatte dann noch das große Glück, nebenbei bei Babylon Berlin wieder einzusteigen und mitzudrehen. In den Dreharbeiten befinde ich mich gerade noch. Und das haben die zwei Produktionsfirmen so geschickt hinbekommen, dass ich beides parallel machen konnte.
Du bist geboren, aufgewachsen in Ost-Berlin. Mit 5 hast du angefangen, Leistungssport zu machen, also überhaupt auch erstmal Sport zu machen. Inwieweit hat das so dein Leben dein jugendliches Leben geprägt?
Also na klar, in der ehemaligen DDR war das dann halt so, dass man schon im Kindergarten ausgesucht wurde, delegiert wurde. Und Mensch, können Sie sich nicht vorstellen, Leichtathletik, Turnen, Judo. Und so war es so bei uns im Kindergarten und so kam ich relativ früh zum Judo. Und dann hat man so in kleinen Gruppen erst noch in Turnhallen trainiert und dann wurde, wie man so schön sagt, selektiert. Die Besten kamen dann irgendwie weiter ins Trainingszentrum nach Adlershof. Felix Czerzinski, Kaserne war das, glaube ich, und genau, und danach kamen die Besten dann wieder weiter auf die Kinder- und Jugendsportschule und dann kam ja schon die Wende und Gorbi und Glasnost und die Welt war offen und dann knisterte es an jeder Ecke und Berlin in den 90ern. Es war eine schöne Zeit, ich möchte es nicht missen.
1996 hast du das Abi gemacht, was du fast verkackt hättest, um mal mit deinem O-Ton zu sprechen, wegen der Bio-Klausur.
Richtig.
Was ist denn da passiert?
Ja, ich habe, glaube ich, eine 6 in meiner Bio-Abi-Klausur geschrieben. Das war quasi ein klassischer Blackout und es waren ja auch die 90er Jahre und sagen wir mal so, ich war da so ein kleiner Hallo-Dream, halb ja, hieß es mal, Mensch, du musst ein bisschen was machen. Ansonsten packst du es nicht so und dann, dafür waren einfach die 90er zu spannend. Also ich hatte nicht nur eben meine Schulkameraden oder eben die Schulseite als Freundschaftskreis, sondern es waren halt 90er Jahre, da hatte ich unterschiedliche Interessen und Freundeskreise und da gab es halt auch viele Nächte, wo man in einem jungen Alter eben noch nicht zu Hause war.
Und sich nicht so für die Schule interessiert hat.
Das ist korrekt.
Die Biologie eher praktisch angewandt hat.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe meine Bio-Abi-Klausur richtig in den Sand gesetzt und musste dann in die mündliche Prüfung, musste da eine sehr, sehr gute Note schaffen und habe große Panik bekommen und dachte nun, okay, jetzt stehe ich am Scheideweg. Entweder mache ich das ja nochmal oder konnte das einfach mir nicht vorstellen. Das war aber wie so ein Achtungszeichen. Und dann habe ich, glaube ich, wie noch nie zuvor mich hingesetzt und habe, glaube ich, 3 Wochen am Stück das ganze Wissen in mich hineingeprügelt und war dann auch bereit. Und bei der mündlichen Prüfung war es dann so, dass nicht nur 2, 3 Lehrer da waren, sondern bei mir waren es relativ viele, inklusive der Schulstadträtin, Frau Dr. Jacobi. Und es hieß so, was ist denn der Schüler? Ja. Und dann kam ihm dieses Thema auf dem Halbjahr immer so, im Endjahr immer so durch und na, dann macht er sein Ding und heute kriegt er so die Rechnung. Und die alten Lehrer, die sahen auch entsprechend grimmig aus. Dann gab es auch jüngere Lehrerinnen und Lehrer, denen man mehr zugewandt war, wo man auch ein paar Witze machen konnte. Und im Laufe dieser mündlichen Prüfung hellten deren Gesichter sich auf, aber die von den Älteren nicht. Und ich wusste nach der mündlichen Prüfung immer noch nicht, habe ich jetzt die nötige Punktzahl erreicht oder das musste eine sehr, sehr gute Note schaffen, um überhaupt mein Abitur bestehen zu können. Und keiner wollte es mir so richtig sagen und sagt es mir durch die Blume. Nach dem Motto, Ronald, das ist so die letzten Jahre, wir haben es dir immer und immer wieder gesagt. So geht das nicht, du musst. Aber ich scheine es dann irgendwie doch geschafft zu haben. Bei der Abi-Prüfung machte der Direktor nochmal kurz mit 1, 2 dezenten Sätzen auf mich aufmerksam und sagte, naja, es gibt so 1, 2 Mathe-Genies, die sich ihre Abiturlinie oder Prüfungsmindestanzahl so genau auf den Punkt ausrechnen. Da war ja klar, wer gemeint war. Ja. Aber es fragt heute keiner mehr danach. Ich bin glücklich, dass ich an dieser Schule damals auf diese Schule gehen konnte und dass ich es irgendwie gepackt habe.
Und dann hast du tatsächlich studiert, Germanistik und Politik.
Was heißt studiert?
Naja, zumindest warst du eingeschrieben.
Richtig, das ist ein Himmel weiter unter. Ja. Eingeschrieben Politikwissenschaften, ältere deutsche Sprache, Literatur, weil mich da Vorlesungen interessiert haben, auch der Studiengang als solches. Und zum anderen Studentenstatus, Wartesemester und ich befand mich ja noch in dieser Bewerbungsphase an den Schauspielschulen. Das will ich machen, aber ich hatte natürlich keine Gewähr und war diesbezüglich auch noch sehr unsicher, denn im ersten Jahr, wo ich mich an Schauspielschulen beworben habe, war es nur eine einzige Schule und das war die Ernst Busch. Und da kam ich bis in die letzte Runde und dann hieß es am Prüfungstag, nachdem ich mich selber dann irgendwie abgebrochen hatte, weil ich das Gefühl hatte, ich bin nicht bei mir und wollte schon gehen. Moment, Herz der Welt, Moment. Es ist kein Ja und kein Nein. Wir haben gesehen, Sie haben sich nur in einer Schule beworben. Wir würden Sie nächstes Jahr gerne wiedersehen. Sie müssen verstehen, unser Klassenverband, wir stellen jedes Jahr eine neue Klasse zusammen, die aus kleinen, dicken, dünnen, großen, langen bestehen. Der eine ist Kopfmensch, der andere Bauchmensch und diese Kommilitonen werden die darauffolgenden 4 Jahre miteinander arbeiten und studieren. Und da gibt es immer bestimmte Typen, die dann schon entweder schon besetzt waren oder die es schon gab und die sagten dann durch die Blume, sammeln Sie einfach Erfahrungen, bewerben sich an mehreren Schulen. Und jedenfalls ging ich quasi raus aus der Schule, habe nicht bestanden und meine Mutter fragte gleich, na, wie sieht's denn aus? Und ich sage, ja, hab nicht bestanden. Naja, dann kannst du ja jetzt Kommunikationsdesign oder Germanistik.
Kannst du ja was Anständiges machen.
Naja, tut mir leid. Und ich sage, nein, ich weiß, umso mehr ist genau das, was ich will. Ich bewerbe mich nächstes Jahr wieder. Ich mache das jetzt als zur Überbrückung, um einen Studenten Status zu haben und weil mich da Vorlesungen interessieren, dann macht es die dann noch. Und ich wusste umso mehr, dass ich das will.
Bist du ein Bauch- oder Kopfmensch?
Ich denke Bauch und manchmal habe ich das Gefühl, dass im Kopf nicht nur ein Zettel mit dem, wo drauf steht, Gehirn drinnen liegt, sondern manchmal auch eine kleine graue Zelle noch funktioniert. Aber intuitiv, instinktiv glaube ich mehr Bauch. Aber ich habe auch oben ein bisschen was drin und manchmal kommunizieren die gut miteinander, manchmal weniger gut und dann bleibt nur der Bauch übrig und davon habe ich ja ein bisschen was. Also von daher passt das alles.
Bist du denn aufgeregt, wenn du davor sprechen musst?
Ja, immer. Auch
auch heute noch vor Drehbeginn oder vor Drehtagen oder vor Pressetagen. Das gehört dazu. Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn das nicht mehr da wäre. Weil dann hätte ich das Gefühl, dass sich so eine Art Routine einschleicht. Und das ist für mich ein gesunder Gradmesser an, irgendwie fokussiert zu bleiben, da zu bleiben, den Gegenüber anzuschauen, genau zuzuhören. Es ist eigentlich ein gutes Zeichen, aber in dem Moment, wo es dann heißt, bitte, ist diese Ruhe da. Oder im besten Fall. Und ich habe dann keine Angst mehr und kann einfach sein. Oder das, was ich in meiner Fantasie habe. Und so ähnlich ging es mir früher bei den Wettkämpfen, so ähnlich geht es mir vor großen Prüfungen. Vorher macht man sich viel Gedanken, einen großen Kopf und will jedem gerecht werden und möchte natürlich nicht verkacken, um es mal im O-Ton zu sagen. Aber kann an der Situation selber noch nichts ändern, bis der Moment kommt und es geht dann los. Dann, ja, dann weiß ich irgendwie, was ich mache.
Dann läuft es. Ja. Wenn wir so ein bisschen mal dein Leben der Revue passieren lassen, Peter Zadek wurde dann auf dich aufmerksam. Mhm. Ich meine, das sind ja alles Namen, Ernst Busch, Peter Zadek, es ist ja schon, ne? Eine Hausnummer.
Also definitiv, definitiv. Wenn ich rückblickend so auf meine Biografie oder schaue.
Läuft.
Das läuft. Gut, dann sag mal so, da habe ich auch ein bisschen Schwein gehabt, ein bisschen Glück gehabt, mal, wenn man ein bisschen berlinerisch zu quatschen. Mhm. Ich war ja auf der Busch, war ja am Buschler. Gut, dann nehme ich das mal wieder ein bisschen raus. Peter Zadek hat einen Workshop gemacht an Ernst Busch. Und der arbeitet da eng so mit jungen Studenten zusammen. Er schrieb zur damaligen Zeit ein Buch von Adlern, Rebhühnern, Löwen und so weiter, geht zum Schauspieler. Und macht da einen Workshop mit jungen Regiestudenten. Die Ernst Busch bildet auch Regiestudenten aus. Und er hat dann mit den Regiestudenten gearbeitet, Auswertung morgen abends, und hat dann tagsüber in verschiedene Probebühnen, wo die jeweiligen Regiestudenten mit jungen Schauspielern gearbeitet haben. Das waren wir. Mhm. Und alle haben quasi an der gleichen Szene gearbeitet, nämlich Tschechow, der Kirschgarten. Und da habe ich den Lopachin gespielt. Und Zadek ist dann mit seiner Entourage von Probebühne zu Probebühne und hat gesehen, wie die angehenden jungen Regisseure mit uns Schauspielern arbeiten. Und hat bei Bedarf mal eingegriffen, einfach nur zugeschaut und sich seine Gedanken gemacht. Und das war clever, weil Zadek war für mich natürlich ein riesengroßes Geschenk. Und ich konnte ihn da kennenlernen. Und dann entstand im Deutschen Theater darauf sofort ein Engagement. Dann hatte ich schon mitten im Studium einen Zweijahresvertrag am Deutschen Theater und es liest sich alles so toll, aber
absolut. Das liest sich wie so eine Traumkarriere.
Da gibt es Geschichten für sich, wie das überhaupt entstanden ist. Und das bedürfte ein paar Stunden. Aber es ist ein riesengroßes Geschenk. Peter Zadek, ich hatte das große Glück, irgendwie ein paar Produktionen mit ihm machen zu können. Ich habe meine Diplomarbeit geschrieben über die Peer Gynt-Inszenierung von Peter Zadek am Berliner Ensemble. Dass es Vorstellungen gibt, die so großartig sind, dass man denkt, man fasst wirklich das Firmament an. Und es gibt Vorstellungen, denkt man, das ist Schultheater. Und warum lässt das Peter Zadek zu? Oder warum kann er in einer Probe mal mit Frau Angela Winkler oder mit Uwe Bohm so und so reden? Und plötzlich ist der nächste Durchlauf komplett anders und wunderschön. Und er vermochte da irgendwie Strippen zu ziehen oder Instrumente zu benutzen, die dann plötzlich Welten aufgemacht haben. Und dafür habe ich ihn sehr bewundert. Und er war zu Recht einer der großen Dinosaurier und Zampanos. Und ich hatte das Glück, da noch beiwohnen zu können bei einigen Produktionen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Und dann trat Dominik Graf in dein Leben.
Richtig.
Das muss man sich ja auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen.
Absolut, Dominik Graf ist in dem Sinne mein Entdecker so, und mein Ziehvater. Ich habe ihm sehr, sehr viel zu verdanken. Ich habe am Anfang nur Theater gespielt und mir war das Medium Film noch suspekt. Und habe gesagt, lass mich mal ein bisschen, möchte mit den alten Hasen meine ersten Schritte so ein bisschen auf den Brettern erleben und meine Erfahrungen sammeln. Und war dann nach ein paar Jahren an so einen Punkt gekommen, okay, ich versuche mich mal diesem Medium Film zu öffnen. Ob es damals noch die VHS-Kassetten, man hat auf VHS irgendwie so ein kleines Bewerbungsvideo von einer Länge von einer Minute irgendwie eingespielt. Sagt, ja, ich bin Roland Zerfeld, ich habe da und da studiert, bisher Theater gemacht und hätte Interesse jetzt auch auf das Medium Film. Und das war irgendwie ein Minüter. An den hatte damals Dominik Graf gesehen. An Dorte Braka Casting, die sehr, sehr viele Filme von Dominik oder fast ausschließlich alle Filme von Dominik gecastet hat, hat ihm dann irgendwie auch dieses Video zukommen lassen. Und da hatte ich dann sofort ein Casting mit Dominik und kam ihm an, war aufgeregt, wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, wer Dominik Graf ist oder wie großartig er ist.
Aber dadurch hattest du vielleicht eine gewisse Leichtigkeit des Seins, weil du eben nicht so unter Strom standst.
Ja, und ich hoffe natürlich auch, die Leichtigkeit des Seins zu haben, wenn ich unter Strom stehe, aber... Sehr schön. Auf jeden Fall war das ein tolles Casting, weil ich habe noch gespielt Theater, ich habe noch gestützt, meine Stimme für den zweiten Raum. Und Dominik sagt dann, hier ist ein Raum, hier sind überall Mikros, du musst nicht so laut, du musst nicht für den zweiten Rang spielen, beim Fernsehen ist alles so. Und er vermochte eben, mir ein paar Tipps zu geben, die mir geholfen haben, irgendwie mir selber zu vertrauen, mich nicht zu verlieren in dieser Aufregung und gleichzeitig Transparenz, eine Sensibilität irgendwie herstellen zu können oder die zu zeigen, die ja immer interessant ist. Oder so geht es mir zumindest, wenn ich jemanden zuschaue. Und ich tauche ein in die Person, in den Charakter, ob es eine Kollegin ist oder ein Kollege. Und ich merke, wow, da ist eine Durchlässigkeit, da habe ich ein Interesse, da zu folgen. Und ja, dafür bin ich Dominik sehr, sehr dankbar.
Das war dann diese preisgekrönte Kinoproduktion, Der rote Kakadu.
Das ist richtig, ja.
Na, an der Seite von Jessica Schwarz und Max Riemelt, das ist ja auch ein Dreamteam natürlich. Würdest du das selber so als deinen Durchbruch auch bezeichnen?
Natürlich, da war mein erster Aufschlag und allein wenn man es liest, Dominik Graf, ein Kinofilm, Freundschaften sind entstanden mit Dominik, mit Max, mit Jesse, mit Benedikt Neuenfels. Es war einfach großartig. So, und Durchbruch, die Wahrnehmung war plötzlich da. Mhm. Also, weil ich bin ja gleich so eingestiegen mit Dominik Graf, das war ja ein Geschenk. Ich war mir ja dessen noch gar nicht bewusst. Und natürlich hat das dann angeschoben, weil dieser Film wurde natürlich von mehr Leuten gesehen aus der Branche. Und so entstand dann, glaube ich, eins nach dem anderen und versucht überall mein Bestmögliches zu geben und konnte so dann Erfahrung sammeln und reifen, mich weiterentwickeln.
Sind ja auch extrem unterschiedliche Rollen. Also ich habe dich, so muss ich sagen, das erste Mal wahrgenommen in Barbara. Mhm. An der Seite von Nina Hoss, ja. Von Christian Petzold. Und da hast du ja einen Arzt gespielt. Also sowas ganz anderes eigentlich. Hast du da sofort gewusst, als du die Rolle und den Film, das Angebot kriegtest, das will ich machen?
Nein, das weiß ich auch heute noch nicht. Im besten Fall, es kommen ja immer unterschiedliche Fantasien zusammen. Die Fantasie von der Regie, die Fantasie von der Kamera, die Fantasie von der Ausstattung, von den Schauspielern. Man begibt sich dann auf eine Reise. Und wer vermag vorher schon zu wissen, wie der Film aussehen wird, der lügt.
Und das waren ja die 80er in der DDR? Hm. Die du ja selber auch erlebt hast. Ja.
Absolut. Und das war, Christian war sowieso ein Geschenk. Erst recht mit Nina Hoss. Liebe Grüße, Nina, falls du das vielleicht dann hören solltest.
Ich war kürzlich auch hier, ja.
Ist nach wie vor ein Geschenk. Und ich musste mich da immer kneifen. Hab Nina immer gesagt, passiert das hier gerade? Weil das Arbeiten noch mit Christian ein Geschenk war, dass so eine Ruhe da war, so ein Raum da war, dass man sich die Szenen so erschlossen hat. Weil dieser Film lebt besonders von den Momenten, von den Blicken zwischen den Zeilen. Mhm. Viel weniger gesagt. Das gefällt mir sehr in meinem Beruf oder das schätze ich sehr. Wenn zum einen das gesagt hat, zum anderen diese Augen und merkt dann, da passieren Gene, Universen, werden sich gegenseitig ausgetauscht. Und das war, glaube ich, auch noch stärker in der DDR, dass man selbst in diesem Bereich viel mehr zwischen den Zeilen lesen musste, dass ein eigener Dialekt entstanden ist, wie man kommuniziert hat, wie man über die Führung, über die Regierung gesprochen hat. Am Theater, wie man zwischen den Zeilen gesprochen hat, flüstern und schreien, wenn man Feeling B, Sando, wenn man die ganzen Gruppen sieht, die irgendwie Lieder geschrieben haben, wo zwischen den Zeilen, ob man Zilli sieht oder Bataillon d'Amour in den warmen Ländern möchte man ziehen, war das ja natürlich eine eigene Energie. Das hat mich interessiert und in Barbara war das einfach ein Geschenk, wie die beiden miteinander umgehen.
Was muss denn eine Rolle haben, dass die dich wirklich so anmacht, dass sie dich packt, dass du sagst, ja, das interessiert mich?
Da ich ja ein bisschen Bauch habe, vertraue ich auch da meinem Bauchgefühl. Ich lese ein Drehbuch und dann schreibt man einen sogenannten LOI, Letter of Intent, dass man Interesse hat, diese Rolle zu spielen oder man kriegt die Rolle direkt angeboten. Und beim Lesen dieses Buches, dieses Drehbuchs oder dieser Figur, da muss schon was passieren, dass ich dann irgendwie zusage. Und das ist aber eher so ein Bauchgefühl, dass sich sofort bei mir eine Fantasie aufgeht, ich jemanden vor mir sehe oder ob es die Gefühlsebene ist, ob es die Ebene ist, was er erzählt oder die Figur, was für Konflikte er mit sich rumzutragen hat. Und da will natürlich ein Schauspieler am besten immer die komplette Bandbreite haben und spricht dann auch an. Und manchmal sind es aber auch so die kleinen Sehnsüchte, diese kleinen Momente, wo ich sage, wow, da hätte ich mal Lust drauf. Oder Lust drauf, das klingt jetzt so einfach, aber dem würde ich mich mal gerne stellen, solche Abgründe mal auszuloten. Weil das ist natürlich dann auch immer ja dieser Wunsch in unserem Beruf, wenn man davon spricht, was macht der Schauspieler Beruf für sie aus? Ja, dass man verschiedene Charaktere springen kann und Abgründe ausloten kann. Und wenn man dann auch wirklich die Chance hat und kann sich eine Bandbreite arbeiten oder eine Palette, dann ist das ein Geschenk. Und in dem Fall gibt man dann, gerade jetzt nach Barbara, vermehrt auch Rollen, die man im ersten Moment nicht mit mir besetzen kann. Also das hat aber auch ein paar Jahre gedauert. Am Anfang ist der sensible Bär, der sensibel sein kann und mit langen Haaren und der nicht Haare schneiden und der sich auch mal anlehnen kann. Aber wenn dann irgendwie ein Regisseur oder eine Regisseurin, wenn wir schon mal zusammengearbeitet haben und die für ein Darauffolgungsprojekt sagen, nee, diesen Durchgeknallten oder diesen Verrückten oder diesen Homosexuellen oder den soll Ronny mal spielen. Was? Der? Für die Rolle? Nein. Und wenn das Vertrauen aber schon durch eine vorangegangene Arbeit so groß ist, dass der Regisseur und dann auch die Produzenten des darauffolgenden Projektes mir das Vertrauen schenken und es wird dann auch eingelöst und wie zum Beispiel Start gegen Fritz Bauer, wie zum Beispiel Barbara.
Da bist du ja ausgezeichnet worden als besser Nebendarsteller, ne? Bei Fritz Bauer.
Ja, das war auch ein Geschenk und das sind dann eben so Glücksmomente, dass man eben die Chance hat, auch mal eine andere Figur, eine andere Bandbreite spielen zu können, die man im ersten Blick nicht so bei mir sehen würde.
Wie ist das bei dir, gerade weil wir von Nina Hoss gesprochen haben, die sagt immer, wenn sie zum ersten Mal ihren Film tatsächlich mit Publikum auf der großen Leinwand sieht, das erträgt sie kaum und dann geht sie am liebsten raus. Wie ist das bei dir?
Ähnlich, aber nicht, dass ich sagen würde, ich ertrage das kaum, sondern es ist wie eine Geburt. Ja, man hat sie manchmal im kleinen Kreis vorher schon gesehen, aber weil das so eins zu eins so frisch ist, weil sie direkt kommen, die Reaktion aus dem Publikum oder auch nicht. Also zum ersten Mal wird das Baby raus, kommt es auf die Welt. Man schaut sich ja, ich erwische mich dabei, wie ich während der Premiere nach links, nach rechts schaue und schaue, wie ruhig sind die Menschen, wie nervös, wie viele Leute stellen auf, wie sehr gucken sie in diesem Film. Ah, hier wird gelacht. Ah, okay, das ging auf, das hat funktioniert und das ist wie eine Bescherung, weil das ist immer das Absurde in unserem Beruf, dass man den Film macht, dann wird er geschnitten und fertiggestellt und es vergeht oftmals ein Jahr. Dann ist er wieder so präsent bei der Premiere, weil man sieht dann im Film, ah, das war der Drehtag, hat sich das gelohnt, hat sich die ganze Mühe. Kommt das rüber, geht die Klammer auf, geht dieser Versuch, funktioniert ja, was wir da zeigen wollen, was für Fragen wir stellen wollen, was für Antworten wir suchen wollen. Und ja, da geht es mir ähnlich wie nie, dass ich sehr aufgeregt bin. Aber ich bleibe dann trotzdem drin, weil ich sehr gewohnt will, wie die Leute reagieren.
Ja. Kommen wir mal kurz zur Comedy-Serie, zweite Staffel, hast du gerade gesagt, auf den Bus. Da scheiden sich ja tatsächlich die Geister. Die einen, die könnten sich totlachen, brüllen vor Lachen. Und die anderen, die können damit überhaupt nichts anfangen. Vielleicht sagst du mal kurz die Essenz dieser Serie, was das für dich ist.
Für mich ist es ein Geschenk. Also die Leute, die damit nichts anfangen können, die soll es geben, die darf es geben und die braucht es auch. Umso mehr freue ich mich über die Leute, die damit was anfangen können, weil ich konnte damit auch was anfangen. Also ich verurteile jetzt keinen, der damit nichts anfangen kann. Ich bin glücklich, dass es einen Dramaturgen und Schriftsteller wie Oliver Bukowski gibt. Ich bin froh, dass es eine Produktionsfirma von Raik Möller und Ulf gibt von Senator, die zusammen mit dem RBB dieses Format auf die Beine gestellt haben. Mit zwei Krautrüben namens Halle und Hannes, die in dem Dialekt sprechen, wie man ihn da noch vorfindet. Mhm. Und einfach alias Olli Ditsche ihre Themen da verhandeln und zum Gespräch anbieten, eine Projektionsfläche an Themen irgendwie in den Raum stellen, an einer Bushaltestelle in Brandenburg. Und es ist einfach ein Geschenk. Ich liebe es. Und das Feedback, das ich bekomme von Leuten, die damit was anfangen können, die sagen einfach Danke, weil sie diesen Blues verstehen, weil sie diesen Sound gerne hören. Und es polarisiert sehr stark. Selbst im eigenen Haus, im RBB, hat die Hälfte gesagt, wir müssten alles nachsynchronisieren. Man versteht ja kein Wort. Und man ist aber... Man ist das Risiko eingegangen und die Leute, die es verstanden haben, haben gesagt, ey, sowas gab's noch nie. Endlich spricht hier mal einer uns aus dem Bauch, aus dem Herzen Klartext. Und ich höre die alten Sprüche wieder. Ich verstehe diese zwei Krautrüben. Ich kenne die, ich kenne so einen Hannes, ich kenne so einen Ralle. Und das ist natürlich dann umso schöner. Und das ist ein Geschenk unserer Zeit gerade, was uns Oliver Bukowski, was uns Sonatorfilm und RBB gerade macht. Und es gab eine Erweiterung. Es war gerade ein toller Artikel von Raik Möller drin, von Sonatorfilm, wo es auch um die zweite Staffel gilt. Die Basis ist gesetzt mit der ersten Staffel und jetzt können die Figuren loslegen. So, jetzt können sie Neuland betreten. So, und Stoffe gibt's ja zu Hülle und Fülle. Nicht nur Olle Elon Musk, wie Hannes und Ralle immer sagen, der in Brandenburg ein Riesenberg der Zukunft hinbaut, sondern viele andere Themen auch. Und es war eine großartige und sehr anstrengende Zeit, aber die möchte ich nicht missen und freue mich auf die Ausstrahlung im Oktober.
Genau, warten auf den Bus ab Oktober hier bei uns im RBB. Sag mal, Dreharbeiten unter Corona-Bedingungen, was war da am Anfang so die größte Herausforderung für dich?
Die Menschen nicht zu sehen, weil der halbe Mund abgedeckt ist, das halbe Gesicht. Das Umarmen, ich bin ein sehr physischer Mensch. Ich brauche irgendwie Augen, ich brauche das Gesicht, ich brauche die Mimik und Gestik meines Gegenübers. Ich selber auch betrete sehr gerne den Raum und umarme die Leute, mit denen ich arbeite, weil ich was von mir nackt reinpacke in den Raum und umgekehrt. Und ich merke das schon, dass das unterbewusst natürlich eine Barriere schafft, so eine Distanz, die man nicht gewöhnt ist, die man aber akzeptieren und respektieren musste aufgrund des Sicherheitskonzeptes. Und das, was das für Veränderungen gebracht hat, das war schon erschreckend. Zu merken, man hat das Gefühl, das Team ist kalt, man fragt sie, ist irgendwas, aber es ist einfach nur der Fakt, dass die Leute eine Maske aufhaben. Mhm. Man sieht den Mund nicht, man sieht die Mimiken und Gestik nicht und wie viel es ausmacht, wenn man sich nicht die Hand geben kann, wenn man sich nicht umarmen kann, miteinander nah reden kann. Gleichzeitig gab es zu wenig Erkältungen wie noch nie zuvor, weil die Leute eben ihre Viren nicht ausgetauscht haben und wie viel das gebracht hat, Hände waschen. Meine Hände waren noch nie so ausgetrocknet wie jetzt, nutze sehr viele Handcremes. Ich weiß nicht, wie viele Desinfektionsflaschen ich schon genutzt habe und wie viele Türklinken ich sauber gemacht habe, aber immerhin noch Luxusprobleme. Ich möchte nicht tauschen mit Indien, mit anderen Ländern, sondern hoffe, dass irgendwann dieser Patentstreit auch der restlichen Welt zugänglich gemacht wird, diese Stoffe, dass man auch gegen die Varianten, gegen die Mutanten gewappnet ist und dass man irgendwann aufklären wird, woher kommt es? Wie kann man das vermeiden und wie kann man wieder zu einem Art Alltag zurückführen? Denn ich möchte mich nicht in das Boot mitsetzen, wo es heißt, werden wir jemals wieder unsere Masken absetzen dürfen. Noch bin ich positiv und denke, es wird eine Zeit kommen, wo wir vielleicht die Masken wieder absetzen können.
Momentan drehst du gerade, du hast es gesagt, hier in Berlin, Babylon, Berlin. Erzähl uns was über deine Rolle speziell.
Meine Rolle? Oh, da muss ich aufpassen. Ich habe viele Zettel unterschrieben, weil ich bin so eine Labertasche und wenn gleich im Hintergrund schreit, Spoiler-Alarm, und ich mir die ganze Handlung verrate, weil das kann mir sehr schnell passieren. Meine Rolle ist die Rolle des Walter Weintraubs. Es findet die Machtergreifung der Nationalsozialisten statt. Wir befinden uns 30, 31 in den Jahren. Jeder, der ein bisschen in Geschichte aufgepasst hat, weiß, was kommt. Die braune Soße kommt jetzt zwangsläufig und es passiert eine Menge in dieser Zeit. Im Mocker Efti, in der Berliner Unterwelt, als auch im Polizeipräsidium in der Roten Burg. Und ich hatte das große Glück, an großartigen Szenen mitwirken zu dürfen und versuche mich jetzt innerlich mir selber zu befehlen, nicht zu verraten. Aber ihr könnt gespannt sein, was da kommt. Und es war ein Geschenk mit den drei Regisseuren, oder ist ein Geschenk, zusammenarbeiten zu dürfen. Also mit Henk, mit Achim Borries, mit Tom Tykwer. Und davon gerne mehr. Und ich bin glücklich, in einem Land leben zu können, wo wir solche Sachen drehen dürfen.
Was muss überhaupt eine Rolle haben, dass sie dich reizt?
Sie muss mich überzeugen, damit irgendwas anfangen können. Also klingt jetzt ein bisschen platt, aber ich habe viele Antennen, eine tolle, große Fantasie. Und wenn ich ein Buch auf dem Tisch habe und es macht was mit mir, dann ist schon die halbe Miete drin. Also wenn es mich überzeugt hat, dann geht bei mir so ein Fantasieapparat los. Und dann gibt es bestimmte Fragen zu klären. Wer macht noch mit? Wer produziert das? Und ich habe das Glück, einen der schönsten Berufe, die es gibt, ausleben zu dürfen. Natürlich gibt es da auch ein paar Schattenseiten, aber ja, das ist das Problem. Andere Leute arbeiten unter Tage. Ich will auf keinen Fall meckern. Wer einmal sowas miterleben durfte wie Babylon Berlin, der weiß, dass es der schönste Beruf ist. Und dafür bin ich sehr dankbar und ich möchte davon was abgeben und bin mir dessen bewusst, was ich für eine privilegierte Stellung habe.
Können wir dich im ZDF erleben in einem Polit-Thriller, Das Ende der Wahrheit? Und da spielst du einen Experten beim BND.
Das Ende der Wahrheit handelt von einem BND-Agenten, der für einen fiktiven Staat namens Sahiristan örtlich zuständig ist und der im Zuge eines Terroranschlages in Deutschland, wo er seine große Liebe verliert, sich auf die Suche macht, weil er motiviert ist, die Ursachen herauszufinden oder die Attentäter, und deckt bei dieser Ursachenforschung ein großes Komplott und schräge Machenschaften des BNDs auf. Und die Figur, die ich spiele, des Martins, ist natürlich gepaart damit, von dieser Zerrissenheit die Wahrheit rauszukriegen, feststellen zu müssen, dass er jahrelang für eine Institution gearbeitet hat, für ein Ministerium, von dem er überzeugt war, das Richtige zu tun. Und am Ende des Films zu seiner Tochter sagen muss, als sie ihn fragt, warum hast du das getan? Du bist dafür verantwortlich für diesen Drohnenschlag, mehr will ich noch nicht verraten. Und der Vater, ich musste antworten, ich habe es mal gewusst, aber ich weiß es gerade. Zeigt, wie zerrissen diese Figur ist, was sie durchgemacht hat, durch den Verlust der großen Liebe. Das spielen zu können mit einem großartigen Ensemble, Alexander Fehling, der für seine Rolle des Patrick Lemkes einen Filmpreis bekommen hat, Claudia Michelsen, Axel Prahl, es war Wahnsinn. Und mit einem Kameramann, Christian Schangassinger, Regie, Philipp Leinemann. Und wir haben einen Film mit einer Qualität hinbekommen, trotz des geringen Budgets. Wir haben teilweise auf unsere Gagen verzichtet, die das ermöglicht hat, was man jetzt sehen kann, obwohl es da eine geschnittene Fassung ist. Da fehlen, glaube ich, 9 Minuten. Also da habe ich auch nochmal gesprochen mit Philipp und ich frage ihn, wie hast du das gemacht? 9 Minuten ist viel. Das hängt mit dem Programmplatz zusammen, mit dem ZDF. Aber es wird diesen Film geben. Und darüber bin ich sehr, sehr happy. Und das war auch ein sehr, sehr großes Geschenk.
Wie geht's jetzt weiter bei dir in den nächsten Monaten?
In den nächsten Monaten gucken, dass wir die zweite Impfung bekommen. Eine habe ich schon. Dass hoffentlich der Schulbetrieb doch normal wieder stattfinden kann. Neue Projekte angehen, als meine Drehbücher lesen werde. Und bin gespannt, welches Drehbuch mich da überzeugen wird und an welchem Projekt ich im Herbst teilnehmen kann und wo es mich dahin verschlägt.
Ronald Zerfeld, danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Danke, ich freue mich drauf. Alles Gute.